und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
Unser heutiger Gast bringt eine Menge Erfahrung und Wissen im Bereich digitalem Branding, also dem Markenaufbau im Internet, mit. Er hat bereits 2014 Großkunden wie Fernseh- und Medienunternehmen, Automobilhersteller und Energy-Drink-Hersteller beraten und deren digitale Transformation vorangetrieben. Dann hat er sich 2017 seine Erfahrung zunutze gemacht und sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllt. Sein Weg führte ihn dann über eine Position als Head of Marketing bis hin zur Zusammenarbeit mit den Online-Marketing-Rockstars, die ja das jährliche Online-Marketing-Festival mit über 40.000 Besuchern in Hamburg veranstalten. Zudem hat er noch mit seiner Frau zusammen den Kanal We Are Here, We Are Now gegründet. Und dort erzählen sie unter anderem im eigenen Podcast davon, wie glückliche Beziehungen funktionieren können. Auf ihrer Webseite schreiben sie dazu: Wir erschaffen eine Welt, in der glückliche Beziehungen die Grundlage für Zufriedenheit im Leben sind. Und wir freuen uns jetzt auf ein glückliches und ereignisreiches Interview hier bei uns im Camper Nomads Podcast. Herzlich willkommen, Stefan Weichand.
Hallo, freut mich, dass ich eingeladen wurde.
Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns, ja, uns zur Verfügung stellst, uns ein bisschen erzählst, was ist eigentlich digitales Branding und auch, ja, wie kann ich das umsetzen quasi für mich, für mein Business? Weil wir haben natürlich viele Leute, die selbstständig sind oder den Gedanken haben, sich selbstständig zu machen. Und da ist natürlich das Branding immer ja Thema, oft aber, glaube ich, verbunden mit dem CI, also den Farben, den Schriften und solchen Dingen. Und ich glaube, du hast das nochmal so ein bisschen oder siehst das nochmal ein bisschen, was ich so gelesen habe, von einer anderen Ebene. Und das finde ich sehr spannend und da wollen wir uns drüber unterhalten, aber auch über euren gemeinsamen Kanal. Also es ist quasi so ein bisschen ein Doppelinterview. Mal gucken, wie wir das zusammenkriegen, aber ich glaube, das wird uns ganz gut gelingen. Stefan, du sagst, digitales Branding ist ja halt mehr als CI. Wie können wir uns das vorstellen? Was hast du da für Gedanken dazu? Wie siehst du das?
Das ist schon eine gute Frage, weil interessanterweise habe ich, also ich bin weniger Designer und mehr Techniker und komme eigentlich aus dem SEO und aus dem Marketing. Und für mich war Branding immer mehr die Story meines Unternehmens, die eher in Worte gefasst ist, das kommt halt auch so durch die Suchalgorithmen, als dass sie visuell dargestellt wird. Ich glaube, das ist eine Kombination heute aus beiden und viele, und da habe ich mich wahrscheinlich früher auch dazu gezählt, verlieren sich gerne in der optischen Darstellung ihres Unternehmens. Aber eine Website oder ein Logo oder ein Produkt kann noch so schön aussehen, wenn es nicht richtig gebrandet ist und darüber richtig gesprochen wird im Sinne des Storytellings, dann kriegt es auch keiner mit. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, den ich immer wieder bei Kunden, bei Menschen, die ich auf der Straße treffe, bei allen möglichen Menschen sehe, dass Branding halt als optische Wahrnehmung verstanden wird, aber weniger als, wie positioniere ich mich eigentlich digital oder auch non-digital, um einfach, wie soll ich sagen, mich so klar darzustellen, dass jemand versteht, um was es bei mir geht, was mir wichtig ist, was mein Produkt vielleicht leistet, was meine Dienstleistung leistet. Und genau, also das sind Sachen, die haben mich schon lange beschäftigt und da können wir gerne tiefer einsteigen. Das ist was mich jeden Tag begleitet, auch im eigenen Projekt. Vielleicht ist es auch ganz schön, weil du gesagt hast, Doppel-Podcast oder Doppel-Interview. Das betrifft mich ja privat, wie es auch andere Menschen betrifft. Und ich glaube, das ist nochmal die größere Kunst, für sich selbst etwas zu machen, weil da ist man natürlich all in mit seinem eigenen Risiko. Für andere Menschen ist es leichter, Dinge, also ich bin schon länger Berater und das fällt natürlich viel leichter, von außen drauf zu gucken und zu sagen, guck mal, das müsstest du machen oder hier könntest was anders formulieren oder so und so könntest du dich positionieren, als wenn du selber so ein bisschen die volle Verantwortung hast mit allem, was du tust, dann ist es natürlich immer so ein bisschen so auf rohen Eiern gehen und bloß nichts falsch machen, weil Scheitern ist in Deutschland immer so eine Sache, die die einem sehr schwer fällt, ne? Vielleicht auch, wenn man dann investiert und man hat ein bisschen Geld in die Hand genommen und baut sich oder lässt sich eine Website bauen für ein paar tausend Euro und dann war es die falsche Entscheidung, weil es irgendwie nicht ankommt. Man fragt sich, warum, was habe ich nur gemacht? Die Website ist doch so schön, das Produkt ist doch genial. Ich weiß nicht, warum die Leute das nicht checken. Ja, dann ist das Digital Branding nicht so ausgereift gewesen und da wurde halt mehr aufs Design geachtet vielleicht als auf, was wirklich das Nutzerversprechen ist oder wofür die Marke eigentlich steht.
Würdest du denn sagen, das finde ich einen interessanten Punkt, würdest du denn sagen, dass wenn du als Spezialist deine eigene Website, also dein eigenes Projekt hast, müsstest du dir eigentlich auch jemand von außen holen und nicht dich selbst quasi begleiten? Ich finde das ganz spannend. Ich habe heute Morgen eine Story gesehen von einer Fotografin, deren Sohn heiratet und sie lässt die Hochzeit von jemand anderem fotografieren. Sie fotografiert diese Hochzeit nicht. Sie hat gesagt, ich kann das nicht. So, da ist es, wow. Spielt jetzt nicht der Grund, dass sie das selbst nicht kann oder so, jetzt wie mit einer Webseite, die ich selbst vielleicht dann SEO optimiere, weil ich gut bin in SEO, sondern sie sagt, bei ihr ist es natürlich so dieser emotionale Bereich, ne? So ihr Sohn heiratet und sie wird gar nicht sich konzentrieren können auf die Fotoleistung letztendlich. Denkst du denn dass es wichtig fürs eigene, das dann eher fremd zu vergeben, obwohl man selbst das Wissen hat dafür?
Ist eine geile Frage, weil damit bin ich wirklich täglich konfrontiert. Und ja, in Ihrem Fall auf jeden Fall. Also gerade was das Digital Branding angeht, so wie ich es verstehe, ist es sinnvoll, sich auf jeden Fall eine außenstehende Meinung mal anzuhören oder zumindest mal offen zu sein für sowas. Weil wenn man, ich kenne es an unserem eigenen Business, wenn man emotional oder wenn wir emotional so stark involviert sind, dass jeder Post oder alles, was wir in Videos sagen, so eine Gewichtung, so eine Bedeutung für uns hat, dann ist natürlich auch, also bei uns zumindest ist die Angst dann immer sehr groß, geht es in die richtige Richtung? Verstehen die Menschen, was ich will? Bin ich überhaupt gut genug, das zu sagen? Und so weiter und so fort. Das habe ich natürlich nicht. Wenn ich von außen reinkomme, dann kann ich mich zu einem Unternehmen oder einem Projekt oder einem Gründer, Gründerin verpflichtet fühlen, mein Bestes zu geben, aber das ist halt nicht meine Profession, deswegen liebe ich so sehr, Berater zu sein, weil ich kann in andere Branchen, in andere Businesses quasi reinspringen und so alles davon mitnehmen, aber ich bin nicht emotional so hart involviert, dass ich das alles steht oder fällt mit, was ich jetzt tue. Und das mit dieser Distanz kann ich viel rationalere Entscheidungen treffen. Und deswegen SEO zum Beispiel kann ich für meine Website perfekt machen, weil da bin ich super unemotional drüber, weil ich ganz genau weiß, wenn ich eine Keyword-Research mache und sehe, die und die Keywords funktionieren, dann weiß ich, okay, die schreibe ich einfach in Text und nach bestem Wissen und Gewissen. Aber sobald es um Content geht, sobald es um Inhalte geht, sobald es um das Markenversprechen oder wie ich meine Marke positioniere geht, das ist hochsensibel aus meiner Sicht. Und auch da ist es in meinem Fall gut, weil meine Frau und ich immer ein Sparring-Partner auch für uns selbst sind und jeder Mensch hat natürlich seine eigene Wahrnehmung, aber auch ja, in Zukunft, das ist auch ein Plan, wo wir jetzt in Südspanien sind, wir treffen Freunde und ich freue mich auf den Austausch, ehrlich gesagt, weil von denen Input zu bekommen, ein ehrliches, ohne dass sie involviert sind, da kann ich nur gewinnen und kann ich nur dran wachsen und mein Business besser machen, als wenn ich immer selber mit mir rumwerkeln würde und meinen Ideen.
Ja, du schreibst es auch so schön auf der Website, den Spruch fand ich ganz gut oder den Satz, zapfe mein Wissen an und vermeide Fehler, bevor sie passieren. So, also sich einfach von außen die Hilfe zu holen und im Prinzip, ich sage auch immer, es ist ja auch eine Abkürzung letztendlich. Und total. Ich kann nicht alles wissen für mein Business. Ich bin in meinem Schwerpunkt gut und kann Leute da dann eben begleiten und beraten und das Produkt fertigstellen oder was auch immer ich halt mache mit meinem Business. Ja. Aber die ganzen anderen Dinge, die dazukommen, ich habe ja auch einen Steuerberater. Ich gebe mein Auto in die Werkstatt, weil ich nicht, also ich zumindest, nicht alles selbst machen kann da dran. Kleinigkeiten, eine Glühbirne kriege ich ausgetauscht, aber Ölwechsel kann ich zum Beispiel nicht so. Und da fehlt es oft, finde ich, so auf unternehmerischer Ebene. Und ich sehe das irgendwie auch bei den Solo-Selbstständigen, da fehlt es halt oft so an diesem Weitblick zu sagen, ich brauche von außen diesen Blick, damit ich mich da nicht verrenne und nicht in tausend, Grafiken oder sonst irgendwie aufhalte und da nicht zu Potte komme. Und das ist einfach eine Abkürzung, wenn ich mir dann Beratung von außen hole.
Absolut. Also ich glaube, da gibt es auch wieder mehrere Sichtweisen. Ne? Fehler machen gehört dazu und aus Fehlern lernen sowieso. Aber es gibt nicht umsonst den Spruch, kämpfe nur Kämpfe, die du auch gewinnen kannst. Weil du, also ich kenne es selber, ich habe mich selbstständig, ich kam aus Digitalagenturen, hatte da klare Jobs, Projekte managen und Konzepte schreiben für eine Digitalisierung. Und mehr war es nicht. Ich musste mich um keine Buchhaltung kümmern, ich musste mich um kein Vanlife kümmern, ich musste mich um mein Essen, wenn ich zu Hause war, noch kümmern und meine Miete bezahlen und fertig war es. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, war natürlich alles auf dem Tisch, inklusive, dass ich halt BWL und Wirtschaftsinformatik studiert habe und gedacht habe, ach komm, Steuern musst du eigentlich selber können. Irgendwie Website lässt, programmierst du natürlich selber oder Marketing machst du natürlich selber und auf einmal kommt alles Mögliche auf deinen Tisch und du hast nur 24 Stunden, von denen du effektiv vielleicht maximal 4 am Tag wirklich was rockst, ja, und wenn du mal einen guten Tag hast, dann machst du vielleicht 6 Stunden und wenn du mal einen beschissenen Tag hast, dann, wenn du 2 Stunden ein paar Mails beantwortest, war es gut, so, und das sollst du alles unter einen Hut bringen, das ist echt tough und ich sehe das bei, oder die Startups, die ich kennengelernt habe in Berlin, verschiedenster Couleur, vom Sportbusiness über Food, über, keine Ahnung, E-Commerce, Produkte, sonst irgendwas. Alle haben halt versucht, auf eigene Faust einzeln zu kämpfen oder mit wenigen Menschen und versucht, alles Mögliche zu wuppen oder zu stemmen. Und das ist, es geht bis zum gewissen Grad, aber man merkt dann auch sofort, ich bin zeitlich und energetisch auch begrenzt. Und wenn ich mir da nicht Beratungsleistung oder Hilfe von außen hole, dann wird's halt knapp. Aber dem entgegen steht aus meiner Sicht natürlich das Finanzielle, weil wenn ich Solo-Selbstständiger bin, mir eine Website bauen zu lassen, und das kostet einfach Geld. Beratung kostet Geld. Also das sind alles auch Sachen, die stehen dem natürlich entgegen. Deswegen finde ich ja zum Beispiel das Camper Nomad Network hier so genial, weil sich da Menschen zusammentreffen und austauschen und das auch unentgeltlich mal, beziehungsweise ein Obolus natürlich für die Mitgliedschaft oder mal, wenn man direkt eine Frage stellt, das ist das eine, aber es ist nicht so, dass ich jetzt 5.000 Euro für eine Beratung hinlege, um dann zu wissen, was ich eigentlich schon intuitiv vielleicht wusste, aber es nicht umsetzen kann, weil es mir selbst an der Manpower fehlt. Und das ist wirklich ein spannendes Thema und deswegen, wenn du mich fragst, Beratungsleistung von außen holen, ja auf jeden Fall, aber auch immer im Verhältnis zum, was verdiene ich gerade was, skaliert mein Unternehmen schon, oder bin ich erst ganz am Anfang, brauche ich vielleicht erstmal ein Sparring oder sowas, also das ist auch was ich lieben gelernt habe, Accountability Calls, das heißt mit Menschen, die ich kenne oder auch Menschen, die ich nicht nah kenne, aber von denen ich Expertise schätze, zu fragen, hey, hast du nicht Lust, dass wir einmal die Woche oder alle 2 Wochen mal uns für 1,5 Stunden Zoom-Call zusammensetzen und ich sag dir einfach mal, was ich auf dem Tisch habe und du sagst mir, was du auf dem Tisch hast und was denkst du, was wären nächste Schritte, was machst du gerade so durch, hast du einen Rechtsstreit, brauchst du eine Idee oder sowas, also das ist was, das wird in den USA sehr viel stärker gemacht als in Deutschland, sich selbst so ein bisschen auszutauschen, ohne dass es jetzt sofort monetarisiert werden muss. Ne?
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, solche Leistungen quasi im Austausch zu erhalten. Ne? So, das ist, ich bin vielleicht gut im Webseitenbau und sage dann, okay, ich mache dir deine Webseite, weil du kannst das nicht. Dafür machst du mit mir irgendein Coaching, was ich gerade brauche oder, ne, so, oder ich erhalte total dann das Produkt dafür oder wie auch immer, was man halt gerade so braucht und das finde ich eben auch cool und wie du auch sagst, früher gab es so, ich glaube, die gibt es immer noch, so diese klassischen Unternehmerstammtische, ne, so, oder selbstständigen Stammtische und das eben auch letztendlich im digitalen Bereich zu bringen und dann eben das per Videocall oder wie auch immer zu machen, finde ich auch eine richtig klasse Sache. Und wir machen das letztendlich ja auch im Mitgliederbereich mit den Mastermind-Runden, die wir da ermöglichen. Das sind ja alles solche Dinge, die eben das möglich machen, dass man das auch ohne gleich monetär zu werden eben in diesen Austausch kommt.
Ja, ich finde, das ist wichtig und Sharing is Caring. Ich finde, das ist auch immer was, wenn man ein bisschen was rausgibt und sagt, hey, ich habe da eine Idee oder ich kann dir da helfen oder brauchst du da irgendwie einen Input oder sowas. Das kommt auch immer wieder als gute Sache auf eine andere Art und Weise zurück und dann meldet sich jemand. Also hier ist vor kurzem, wir hatten einen Platten vor ein paar Tagen und es sind einfach zwei Spanier aus dem Auto gesprungen, die gesehen haben, dass ich da verzweifelt versucht habe, diese 5 verdammt festgezogenen Muttern loszuwerden. Und die zwei haben sich einfach dann voll ins Zeug gelegt, haben mit den Reifen abgeschraubt und ich war super happy, ohne irgendwas. Ich habe, also das war, kommt dann auf andere Weise auch wieder zurück irgendwo, ne? Also
das sehe ich genauso. Und ich glaube, die Zeiten vom harten Konkurrenzkampf, wie ich es den noch in den, weiß ich nicht, damals noch in meiner Ausbildung Ende der 80er oder 90er Jahre dann gab, ich glaube, die sind echt vorbei. Man geht zusammen irgendwie, es entstehen neue Dinge, neue Kooperationen. Da ist so viel möglich heutzutage. Das finde ich super, super spannend, dass das eben ein mehr an wir geworden ist und nicht mehr nur so gegeneinander. Ne?
Ja. Total, ja.
Ja, kommen wir mal zum digitalen Branding nochmal zurück.
Gerne.
Das haben wir ja quasi in der Überschrift drinstehen. Was ist denn deiner Meinung nach so wichtig daran, eben mehr als, du hast es vorhin schon angesprochen, mehr als das Kreative eben zu sehen? Und wie kann ich da überhaupt rankommen, wenn ich starte oder auch vielleicht schon ein Business habe, das aber jetzt ein bisschen mehr digitalisieren will? Wie kann ich denn da rangehen? Was sind so deine ersten Dinge, die du Menschen mitgibst, die zu dir in die Beratung kommen? Ohne jetzt da zu tief zu gehen, aber...
Ja, so, ja. Na? Vielleicht eine gute Frage, und ich hole vielleicht noch mal ein bisschen aus, weil du gesagt hast, heute sind wir nicht mehr in so einem starken Konkurrenzkampf. Einerseits ja, aber warum es nötig ist, eigentlich das digitale Branding, ist aus meiner Sicht, weil die Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit so krass ist im Internet. Früher war es halt so, wir hatten einen Bäcker im Dorf und das war der einzige, und dann war es natürlich klar, dass die Leute zum Bäcker gelaufen sind. Das heißt, du musstest überhaupt nicht dich irgendwie positionieren, sondern wenn man Bock auf Brötchen hatte, kam man zu dir. So, jetzt gehst du ins Internet und gibst ein Zündkerzen oder gibst ein Coaching, Beratung, Gründung, und 5 Millionen Webseiten poppen auf, die schon länger am Markt sind als du mit deiner gerade neuen Idee, oder Konkurrenten, die vielleicht schon länger im Internet sind als dein Unternehmen, das du gerade besitzt, und du willst jetzt da irgendwie sichtbar werden. So, das stehst also ganz klassisch SEO. Da, wenn du lange deine Domain liegen lässt, dann hast du schon mal einen Vorteil. Wenn du eine gute Keyword-Research machst und gute Texte schreibst oder Inhalte, die aktuell sind, relevant sind, auf deiner Website bietest, hast du schon mal einen Vorteil. Und dagegen anzukämpfen, sehe ich schon als Konkurrenz, zumindest im Internet. Mhm. Und jetzt den Bogen zurückzuspannen, was gebe ich den Menschen mit, wenn sie zu mir kommen? Erstmal das Bewusstsein, dass das Internet nicht auf sie gewartet hat. Das ist erstmal ein Dämpfer. Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn sie sich digital branden möchten, dass eine Unverwechselbarkeit nicht die schlechteste Idee ist, um anzufangen. Also viele sprechen immer vom Nischenbusiness und was macht man am besten online, um noch erfolgreich zu werden. Und ich finde, es gibt heutzutage super wenig, was es nicht schon irgendwie mal gegeben hat. Das ist das eine. Man darf auch nicht vergessen, wir sehen immer zwei Tankstellen an der Straße, die eine auf der linken Straßenseite, die andere auf der rechten, und trotzdem verdienen beide ihr Geld. Also das darf immer, oder Aldi und Lidl, und dann ist noch Netto nebendran, und alle verdienen irgendwie ihre Kohle. Okay. Aber es sind halt auch nur 5 Player am Markt, so gefühlt, ne? Und nicht 500.000 bei einem Search-Term bei Google. Und beim Digital Branding ist es einfach so, was nicht kopiert werden kann, bist du selbst. Also, was du für eine Meinung von Dingen hast, was du für eine Expertise von Dingen hast, ne? Wenn ich kann ganz klassisches SEO, aber ich gehe vielleicht anders ran als jemand, der auf eine andere Art und Weise SEO interpretiert, zum Beispiel. Ne? Bei mir ist es eine Kombination aus Content und Technik, und der andere ist der absolute Techniker und vielleicht viel spezialisierter als ich. Heißt nicht, dass wir beide nicht am Markt überleben können, bedeutet aber auch, ich muss mich halt so positionieren mit meinem Branding, dass jemand versteht, okay, ich sehe das ganzheitlicher, und ein Kollege von mir, der halt tief im Technischen drin ist, der ist wirklich nur für die technische Optimierung der Website inklusive Search-Konsole und vielleicht Backlink und so weiter und so fort zuständig. Und je schärfer man da ist in der Message, desto klarer oder desto leichter wird es dann, sein Unternehmen so scharf zu positionieren, dass es auch nicht mehr vergleich- oder austauschbar wird, sondern individuell, authentisch, wie auch immer man es nennen mag. Ne? Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste zu Anfang zu verstehen. Die Message muss echt super scharf sein, messerscharf, damit sie eben nicht so austauschbar wird und die Menschen sehr, sehr klar verstehen, für was du stehst, für was dein Unternehmen steht, für was dein Produkt steht. Hip, ne? Der Typ in der Werbung, der sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist, also mal abgesehen von der Qualität, die es wirklich hat, aber er steht da in dem Video und er steht mit seinem Namen dafür, weißt du? Das macht sonst kein anderer, weißt du? So, wie sie alle heißen, aber er macht das halt so. Und das ist halt, das machen auch die großen Firmen. Apple steht für was Spezielles, Tesla und Elon Musk oder PayPal, die haben alle, also gerade an den großen Firmen sieht man sehr, sehr gut, wie sie sich branden und wo sie sich von anderen unterscheiden. Und die meisten sagen, es gab immer so einen Konkurrenzkampf, zum Beispiel bei Microsoft und Apple. Und die einen waren halt eher die Designverliebten, die gesagt haben, wir wollen die beste Nutzererfahrung für Menschen mit einem Device haben. Und deswegen gibt's Apple-Produkte, die einfach geil zu bedienen sind. Und Microsoft hat halt einen anderen Approach. Ja, die sind vielleicht günstiger, die sind vielleicht mehr für Techies, die mehr in die Tiefe gehen wollen, die wirklich alles kontrollieren wollen von der letzten Systemeinstellung, wo du bei Apple gar nicht rankommst. Jeder hat so sein Business und beide überleben trotzdem. Ne? Und das ist, glaube ich, was, das ist wichtig zu wissen am Branding, dass es nicht ist, ob du jetzt eine grüne Farbe auf deiner Website hast oder eine gelbe oder ob du überhaupt keine Website hast oder, also das ist nicht mehr so wichtig geworden, weil wir eben so ein bisschen schärfer den Menschen klar machen müssen, worum es uns eigentlich geht.
Dann würde ich vermuten, dass das im Prinzip auch so ein bisschen ins Personal Branding reingeht. Das heißt, ich muss irgendwie wie der Hip-Mensch, um den nochmal, jetzt können wir bald Werbung verlangen hier. Von, ich weiß, ein anderer zum Beispiel hier, der mit diesen Müsli-Riegeln, der alles selbst und Müsli und der spricht das alles selbst ein zum Beispiel. Das ist auch zur Marke geworden quasi, dass er selbst die Stimme ist. Es gibt ja wirklich große Player, die eben solche Sachen auch vormachen. Denkst du denn, dass das wirklich auch ein Teil oder sogar ein wichtiger Teil ist im digitalen Branding, auch dieses Personal Branding, wovon ja auch ständig gesprochen wird?
Hallihallo und Entschuldigung für die Störung. Hier spricht dein Mogli. Kennst du das auch? Du hast eine super coole Idee in deinem Kopf und dein Umfeld findet das nicht so cool oder spricht nicht dafür. Du bist aber davon überzeugt, das geht. Wir haben unseren Mitgliederbereich. Dort findest du gleichgesinnte Leute, die dir konstruktive Kritik geben können und vor allen Dingen haben wir auch einen riesen Wissensbereich integriert. Wir machen Workshops, wir machen Mastermind-Gruppen, wir haben Deep Talks, wir haben physische Events, also all das, was dich unter Gleichgesinnte bringt. Wenn du darauf Lust hast, check das mal aus bei uns auf der Webseite campernomads.net. Dort findest du alle Informationen zu unserem Mitgliederbereich. Wir freuen uns, wenn wir dich dort begrüßen dürfen.
Ja, also ich glaube, es ist immer eine Kombination und man kann schauen, in wo und da ist es genauso wie mit der Profession und wo man sich spezialisiert hat. Ist man jemand, der als Galionsfigur rausgeht und so, ne, im Coaching-Bereich Laura Marlina Seiler, das ist ein Begriff, ne? Und dann braucht man sehr lange, bis man als Coach irgendwie so diesen Status erreicht, weil sie alle Keywords belegt hat und halt diese Ikone ist, ne? Aber gehen wir jetzt zu Unternehmen wie N26 oder Nukau oder irgendwelche Startups, Fritz Kohler, das sind die Gründer eher im Hintergrund, aber das Produkt oder die Marke mit dem Markenversprechen steht im Vordergrund und da wurde halt eben das Branding mehr auf die Marke gelegt und da gab es ein interessantes Interview vor kurzem von einem der Fritz-Gründer, der gesagt hat, hey, das ist so krass, wenn wir jetzt zu TikTok schauen, die ganzen Menschen sind eigentlich Personal Brands und haben überhaupt keine Scheu, sich vor der Kamera zu zeigen und alles zu machen, was er heute noch niemals machen würde. Aber er sieht trotzdem die Möglichkeit, dass es erfolgreich werden kann, auch wenn du nicht irgendwie die Rampensau bist, sondern wenn du dein Unternehmen, dein Produkt, dein Versprechen, deine Vision. Am Ende des Tages ist es was, wo du überzeugt bist, dass das funktioniert oder wo du eine Passion hast, die du irgendwie, wo du deinen Lebensinhalt mitfüllen willst und im Optimalfall auch Geld dafür bekommst, weil du nicht im Lotto gewonnen hast und du kannst auch eine Marke branden, ne? Aber Instagram hat so ein bisschen eingeleitet, ne? Faces sind super wichtig, also Menschen, ihre Gesichter, was sie denken, was sie handeln und so weiter und so fort. Und man sieht es halt an den Followerzahlen von Künstlern zum Beispiel. Da ist es eigentlich fast wichtiger, wie sie sich im Social Media geben, als wie ihre Musik ist. Wenn ich jetzt zu Drake schaue oder Ariana Grande oder sowas. Aber am Ende des Tages, ja, also ich glaube, das kommt immer darauf an, wo du dich sicher und wohl fühlst, um deine Message zu deliveren am Ende des Tages. Ne? Sagst du es persönlich und gehst all in mit deiner eigenen Person, hast dann aber vielleicht auch das Risiko, dass du, wenn du dich versprichst oder wenn du irgendwie, dann warst du nicht so vorsichtig mit dem Gendern und dann kriegst du einen Shitstorm und dann hassen dich alle Leute wieder im Internet. Ne? Und dann Personal Branding, ganz cool, aber hat auch seine Schattenseiten, darf man nicht vergessen. Ne? Und das geht mit Unternehmen ja genauso. Da machst du irgendwie bei H&M eine komische Banderole ans T-Shirt und dann ist auch doof. Ne? Also hat alles sein Für und Wider, aber ich glaube, es ist nicht mehr vermeidbar, dass wir uns irgendwie zeigen müssen, egal ob durch unsere Brand und wofür diese steht oder wir selbst, wofür wir stehen. Ne? Also das ist was,
Ja, kann man dieses Personal, kann man letztendlich auch für die Colaflasche nehmen und nicht für das Gesicht, ne, des Gründers.
Total.
Oder so.
Ja, total. Genau. Ronald McDonald, ich weiß, wie der ausschaut, weißt du, aber der McDonalds-Gründer, keine Ahnung.
Ja, weiß man nicht mehr den Namen. Ne?
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob der McDonalds hieß, also keine Ahnung.
Ich glaube, der hat das verkauft. Der hat das aufgekauft von den wirklichen McDonalds-Brüdern.
Ja.
Die haben das dann irgendwie durch so einen shady Deal hat er das gekauft. Und dann halt eigentlich ein Business draus gemacht, was Real Estate ist, also Vermietung von den Properties
von
quasi.
Den Lokalitäten, ja.
Genau.
Ja, cool. Ja, lass uns mal nochmal ein bisschen den Bogen spannen zu We Are Here, We Are Now. Das ist ja letztendlich, gehst du da ja wahrscheinlich oder ihr zusammen ja genauso vor, wie beim was digitales Branding anbelangt. Das heißt, da gebt ihr ja auch das Fachwissen quasi rein, aber ins eigene Business. Und du hast es anfangs des Interviews schon gesagt, das ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich das für mich mache, für mein eigenes mit dem vollen Risiko da reingehe oder ob ich halt die Beratungsleistung einfach ausliefere, in Anführungszeichen. Was erwartet die Leute auf eurem Kanal und wie gehst du da dann quasi mit dem Branding vor?
Genau, also das Erste, was die Leute erwarten werden, ist wahrscheinlich ein Rebrand für unsere Marke, weil wir einfach angefangen haben, ohne wirklich drüber nachzudenken, was wir da machen. Das war erst als Reiseblog geplant und wir sind in den Bus gezogen und hatten da noch nicht so die Vorstellung, ob das überhaupt mal irgendwas ein Business werden könnte. Und das hat sich halt immer mehr so herauskristallisiert, dass es eigentlich unsere Leidenschaft ist, über Beziehungen zu sprechen und was es mit uns macht. Wir sind selbst verheiratet und kennen die Herausforderungen. Und wir sehen eigentlich so da einen großen Missstand in der Gesellschaft, dass Beziehung häufig als was Selbstverständliches wahrgenommen wird. Für alles andere arbeitet man irgendwie, für Geld oder für Prestige oder für Materielles. Aber für die Beziehung, die einem eigentlich den Halt gibt im Leben, zu größten Teilen aus meiner Sicht, das wird häufig, was ich so beobachte, als selbstverständlich wahrgenommen. Und das heißt also, wenn jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wenn wir damit mit unserer Profession drauf schauen, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, jetzt aus was irgendwie so organisch, wie so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, Unkrautgarten gewachsen ist, das jetzt zurechtzustutzen und zu gucken, was ist denn eigentlich unsere Brand, unsere Message, worauf wir Wert legen. Und das heißt, also jetzt in den nächsten Wochen gibt es einen Relaunch, was die Webseite betrifft. Das wird einen Mitgliederbereich geben. Wir werden da jetzt ganz anders vorgehen, weil wir sehen immer mehr, dass so eine Koordination super wichtig ist. Und da ist es, also uns ist aufgefallen, dass wenn wir mit unserem Namen stehen, ne, wenn wir es so schön aufgreifen, es ist hat so einen ganz anderen Thrill, würde ich sagen, so eine ganz andere Schwere, wenn wir ein Video machen bei Instagram oder wenn wir in einem Podcast sitzen. Wir waren gestern bei DLF in einem Interview und das ist natürlich schon mal was ganz anderes, wenn man so ein Radio-Moderations-Interview hat und man erzählt dann so über seine Erfahrungen. Das ist viel leichter anderen Leuten zu sagen, hey, ich sehe da irgendwie ein Muster, wo du ein bisschen undankbar bist oder sowas in deiner Beziehung, als wenn wir jetzt mit unseren Sachen so rausgehen. Ne? Also das ist schon herausfordernd, aber es gibt auch, also das fühlt sich sehr lebendig an, kann ich nur sagen.
Ja, ich finde das ein unheimlich spannendes Thema, ohne das jetzt großartig vertiefen zu wollen, aber ich habe war ja lange pädagogisch tätig und habe viele Elternschulkurse und sowas gemacht und Elternberatung und so. Und das ist, ich habe immer gesagt, so das Gefühl, es wird heute zu schnell hingeschmissen, weil es so einfach ist, ja selbstständig als eigene Person zu leben. Früher war halt klar, ich bin auf Verdeih und Gederb ausgeliefert und bis zum Ende des Lebens mit der Person verheiratet zum Beispiel. Das ist ja auch gut, dass das nicht mehr so ist. Aber ich finde heute, vielleicht ist es jetzt auch mit einer neuen Generation, so die, sage ich mal, die 20 bis 30 Jahren auch wieder ein bisschen anders, aber ich habe so das Gefühl, die Eltern, die ich begleitet habe, dass da sehr schnell die Flinte ins Korn geworfen wurde und wenig Bereitschaft da war, auch an der Beziehung und in der Beziehung zu arbeiten. Das ist wo ich glaube, dass es auch notwendig ist, irgendwie gemeinsam auf dem Weg zu sein und sich zu entwickeln, beide Seiten, und eben da immer wieder neu zu gucken, wo stehen wir als Paar quasi, wohin geht unsere Beziehung, und nebenbei jeder ja auch seine eigene Entwicklung machen darf. Deshalb finde ich das ein sehr spannendes Thema und
absolut.
Kann mir das sehr gut vorstellen, so auch dann mit so einem Mitgliederbereich und so, dass das auch gut ankommt draußen.
Ja, also ich finde es spannend, wenn du jetzt deine Erfahrungen da teilst, wie das früher mit Eltern zum Beispiel war. Ich glaube, das ist heute auch nicht so viel anders, weil wir beschäftigen uns wirklich intensiv mit dem Thema schon seit Jahren, und was wir immer wieder feststellen, egal ob jung oder alt, uns wird nicht beigebracht, egal ob zu Hause oder in der Schule, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen, auch im Sinne von freundschaftlichen Beziehungen, Beziehung zu Geld, Beziehung zu Freunden, also Beziehung zu unseren Emotionen. Wir sind irgendwie manchmal aus dem Häuschen und wissen gar nicht warum. Wir sind manchmal wütend und wissen gar nicht warum. Und wissen oder haben gar keine Guidance irgendwie, wo wir sagen können, hey, schau mal, ich sehe gerade, dass du verärgert bist, das ist ganz normal. Nimm dir doch mal kurz Zeit und atme ein paar Mal tief durch. Magst du vielleicht später nochmal auf mich zukommen und sagen, was dich so aufgerieben hat? Das ist was noch nie jemand in meinem Leben gesagt hat, und mit den Menschen, die ich kenne, vom Freunden über Bekannte, über Menschen, die ich übers Internet kenne, hat noch nie jemand von seinen Eltern sowas gehört. Und das ist was sehr bedenklich ist aus meiner Sicht, weil wir lernen alle Integralrechnungen in der Schule oder Latein und so weiter und so fort. Aber sowas lernen wir nicht, ne? Und das ist dann immer ganz interessant, wenn man dann mit den Menschen sich unterhält, Freunde, die dann sagen, oh, jetzt haben wir uns schon wieder gestritten und irgendwie das läuft nicht und ich verstehe gar nicht warum. Das ist genauso wie wenn ich als Deutscher nach Frankreich gehe und kein einziges Wort Französisch spreche, erwarte ich doch auch nicht, dass ich dann fließend Französisch spreche, sondern ich setze mich hin, lerne meine Grammatik, meine Vokabeln, gehe dann ein paar Mal nach Frankreich und dann schaffe ich vielleicht zu sagen Bonjour, Monsieur. Aber bei Beziehungen, da lerne ich sowas nicht und erwarte dann, dass das irgendwie so läuft. Ne? Also das ist was, das sehe ich immer wieder. Das ist echt krass. Also ist fast eine Bildungslücke, würde ich sagen.
Ja, es ist halt so, Lernen durch Vorbild, ne? Das passiert ja eben ganz automatisch letztendlich. Und vielleicht bei meinen Eltern, wenn ich dann beide Eltern zur Verfügung hatte, wir haben ja auch immer mehr Einelternfamilien, da habe ich das gar nicht mehr als Vorbild als Kind mitbekommen und muss mir dann das vielleicht von der Nachbarschaft oder von Eltern, von Freunden irgendwie mir abgucken. Aber dass das mal so richtig thematisiert wird, finde ich auch, das ist eine absolute Lücke. Und ich finde immer, wir werden, im Bildungssystem werden die Kinder und auch Erwachsene, die Weiterbildung und sowas machen, nicht aufs Leben vorbereitet, sondern immer nur speziell auf irgendwelche Themen werden da durchgepaukt. Aber wie das so im Leben funktioniert, meine Tochter, die ist jetzt dann 22, die hat das so schön formuliert. Alles kriegen wir beigebracht, aber welche Versicherungen ich brauche, wie ich die abschließe, wie ich Vergleiche machen kann, wie ich einen Mietvertrag, worauf muss ich da achten? Sowas, was ich fürs Leben brauche, das lerne ich nicht in der Schule. Das fand ich so gut, wie sie das so irgendwie vor ein paar Jahren mal auf den Punkt gebracht hat.
Total.
Und jetzt eben selbst als Studentin eben merkt, ne, was im Leben abgeht und was gebraucht wird. So.
Ja.
Also insofern Beziehungen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube, wie du schon sagst, eben nicht nur als Paar, sondern eben mit Freundschaften, Beziehungen zu Dingen, Beziehungen zu Werten, auch ein großes Thema und so weiter, und Emotionen. Also spannend, und ich glaube, es lohnt sich sehr, bei euch reinzugucken, in euren Podcast reinzuhören. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes alles verlinken.
Da freue ich mich.
Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema für alle Menschen letztendlich, weil wir können nur in Beziehungen leben. So ist der Mensch aufgebaut, ne?
Absolut, ja. Also das macht das Leben ja auch lebenswert, ne? Also man merkt es dann, wenn man längere Zeit keinen Kontakt hat, jetzt in Corona ist so ein schönes Beispiel. Gerade im Lockdown, wo viele sich nicht getraut haben, rauszugehen oder Menschen zu sehen, das ist schon tough, wenn man nicht irgendwie mal rausgehen kann und mit jemandem einfach face-to-face reden kann, über was einen beschäftigt oder was auch Tolles passiert ist. Ne? Das muss nicht immer kritisch sein oder Konflikte, sondern man kann auch schöne Sachen teilen, aber wenn selbst das irgendwie flach fällt, das ist schon der Mensch ist ein soziales Wesen aus meiner Sicht und ja, also zumindest sozial im Sinne von zwischenmenschlich. Wir könnten auch mal ein bisschen besser auf unseren Planeten aufpassen, dass das ja, das wäre auch ganz nett.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch so ein Grund, was was wir in Portugal festgestellt haben, ist auch so, also letztes Jahr waren wir ja schon in Portugal im Bus und ich habe mich so lange gefragt, warum ist denn hier so viel Plastikmüll am Meer als, oder an den Stränden? Und irgendwann ist es mir ganz klar geworden, wenn ich nicht die Kapazität habe, weil ich so unter Stress stehe in meiner Arbeit, weil ich wenig Geld habe und meine Miete zahlen muss, weil ich vielleicht ja, in meiner Beziehung unglücklich bin, weil ich vielleicht 5 Kinder großziehen muss und gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann habe ich gar nicht die Kapazität, mir überhaupt Gedanken zu machen, ob ich meine Plastiktüte irgendwo hinwerfe, wo sie dann ins Meer fällt und dann irgendwie ein Tier dran stirbt oder sowas. Ne? Also das ist, glaube ich, sowas, was, warum wir auch mit Beziehungen arbeiten, so ein bisschen wieder Raum zu schaffen für die Kapazität, was es eigentlich heißt, menschlich zu sein und sozial zu sein. Ja.
Ja, und auch wieder Zeit haben zu leben und nicht nur zu agieren, finde ich auch so wichtig. Das ist ja auch so ein Ding, warum wir uns alle auf neue Wege begeben und so viele Menschen auch sich auf neue Wege begeben, ob jetzt bei den Camper Nomads oder außerhalb. Es gibt ja so viele Bewegungen heutzutage.
Ja.
Die Menschen treibt das einfach um, wieder mehr zu leben. Also das Gefühl habe ich schon, nicht mehr nur zu agieren und einen Job zu machen von morgens bis abends, montags bis freitags, Wochenende irgendwie ein bisschen Family und oder Freizeit und dann geht es wieder von vorne los, sondern sie möchten mehr Kraft und mehr Zeit zum Leben zu haben. Und die Bewegung finde ich schon sehr gut. Und ja klar, Luft ist natürlich nach oben und wie du schon sagst, Beziehungen eben auch zur Natur und zur Erde und zu diesem ganzen Thema Klimawandel und so weiter. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, da brauchen wir wieder mehr Zeit dafür und mehr Bewusstsein. Und aber ich glaube auch, wir sind schon auf dem Weg, also das glaube ich schon auch.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, es entwickeln sich so geniale Sachen aktuell. Die Menschen, ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die mit Wohnmobilen unterwegs sind und sich diese Freiheit und diese Natur wieder so ein bisschen zurückkaufen. Und auch, wie oft ich jetzt schon gehört habe, dass Menschen nicht mehr so hart in ihrem Job festsitzen, sondern sagen, puh, ich gehe heute mal früher, ich gönne mir heute mal was. Also das wäre vor 10 Jahren, hätte ich das noch nicht so gesehen. Da muss ich wirklich sagen, ich bin beeindruckt, was sich da tut und das macht mir ein gutes Gefühl tatsächlich.
Ja. Finde ich auch. Ja, gutes Gefühl, Stichwort Überleitung. Gutes Gefühl werden wir, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, auch in der Woche drauf haben. Denn du bietest bei uns im Mitgliederbereich einen Workshop an zum Thema digitalem Branding. Und wir haben ja jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, haben wir gerade wieder den Mitgliederbereich geöffnet und neue Leute können einsteigen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen nochmal ein Hinweis zu hören, was ihn denn oder sie in diesem Workshop erwartet. Auf was können wir uns da freuen, Stefan?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da mal habe da mal was vorbereitet, 8-Punkte-Plan. Und zwar gehe ich erstmal drauf ein, was Digital Branding eigentlich ausmacht. Das haben wir heute im Podcast schon ein bisschen angeschnitten. Was wir für Herausforderungen haben heutzutage, wie das Internet aus meiner Sicht heute funktioniert, warum Nischen wichtig sind und wie man so ein bisschen technisch an die Sache rangehen kann. Ich reiße mal das Thema Storytelling an und erzähle da so ein bisschen was drüber, wie man ganz eloquent sich positionieren kann und damit weniger austauschbar ist. Ich gehe mal so ein bisschen auch auf den Unternehmenssinn ein. Das ist was, das das hat mich auch seit Jahren jetzt schon gecatcht. Simon Sinek hat so ein bisschen angerissen schon die Frage nach dem Warum überhaupt. Ich finde, die Sinnfrage ist da auch immer, kommt immer zu kurz, egal ob altes oder neues Unternehmen. Und was das dann auch macht mit einem Branding, weil die Sinnfrage sollte da nämlich dann drinstehen, damit die Leute wissen, warum du überhaupt da bist. Genau, ich rede so ein bisschen über den Purpose und eine gerechte Sache, das heißt, wofür steht dein Unternehmen, wie positioniert sich's am Markt und dann natürlich das Wichtigste, man redet immer viel über das Digital Branding, aber wie sieht es dann konkret doch aus, wie man von der Vision zum Business kommt, wie kann sowas konkret aussehen, was sind so erste Schritte? Wie muss Content aussehen, wie bewege ich mich im Internet oder auch offline, geht für mich so ein bisschen Hand in Hand, also das sind Sachen, die werden wir da im Webinar ansprechen. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ja, es wird nicht zu lange aus dem Rahmen schießen, aber ja, gucken wir mal.
Ja, spannend. Hört sich auf jeden Fall sehr rund an schon. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Und ja, ist eine tolle Möglichkeit, eben auch als Mitglied, der du ja bist, sich da eben auch nochmal zu zeigen und im Mitgliederbereich das mitzugestalten. Das ist ja nicht nur so, dass wir da ja von uns das Wissen weitergeben wollen, sondern wir wollen ein Netzwerk schaffen, eine Plattform bieten, wo eben sowas passieren kann, dass jeder sich ausprobieren kann und jeder auch sich einbringen kann mit seinem Fachwissen und damit einfach auch wieder ein Stück weit letztendlich ja auch sein Branding unterstützt und schärft. Und ja, wir finden absolut, das so eine ganz runde Sache, genau. Ja.
Das freut mich. Ich bin da sehr dankbar, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr, sehr schön, Stefan. Deine ganzen Links zur Webseite oder beiden Webseiten, zum Podcast und eurem Instagram-Account und so weiter, das hauen wir alles in die Shownotes und in den Blogartikel natürlich rein, den es dann cool auf der Webseite auch zu lesen gibt. Und wer mehr wissen will von dir, kann dich über diese Seiten, denke ich, auch gut erreichen, oder?
Absolut, ja. Am besten E-Mail ist der Kanal meiner Wahl, aber man kann mich auch gerne anschreiben oder über euch weiterleiten. Ich bin da nicht festgefahren oder sowas. Ich freue mich immer auf einen guten Austausch.
Sehr schön. Ja, Stefan, dann bleibt mir nur noch mal zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für den Austausch hier, mal über den Tellerrand zu gucken, was ihr so macht und was du so machst mit im Bereich Digital Branding. Und ja, ganz lieben Dank für deine Zeit und wir sehen uns ja schon dann bald wieder im Mitgliederbereich.
André, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Und wir hoffen, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ein bisschen was mitnehmen können zum digitalen Branding und zu Beziehungen, was Stefan uns hier alles erzählt hat. Lasst uns gerne ein Feedback da. Wir freuen uns auf euch. Und vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen dann auch im Mitgliederbereich. Bis dann. Tschüss.
Ciao.